Ductus est Iesus in desertum, aspiritu, o tentare dura diabolo, et cum iejuna sed, quadra quinta die.
Einundzwanzigster Februar 2021, Markus 1, die Verse 12 bis 15. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. In den vergangenen Jahren hatte ich bereits über die drei Versuchungen Jesu in der Wüste meditiert. Versuchung ist ein Thema, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen. Denn solange wir noch nicht in der Ewigkeit bei Gott sind, werden wir mit ihr konfrontiert werden und ihr Widerstand leisten müssen. Es ist ein Trost, dass die Heilige Schrift uns deutlich macht, dass der Herr Versuchungen benutzt, um uns zu stärken. Es sind also nicht nur schmerzhafte Umstände, mit denen wir leben müssen. Vielmehr benutzt der Herr sie, um uns zu formen. Heute möchte ich mein Augenmerk auf eine Art der Versuchung richten, welche vielleicht nicht immer als solche wahrgenommen wird. Diese kommt nicht aggressiv in bösen Gedanken und Gefühlen in offensichtlicher Absicht zu uns, um uns von den Geboten Gottes abzubringen. Nein, sie ist subtiler und arbeitet sozusagen auf lange Sicht. Ich möchte sie die schleichende Versuchung zur Verweltlichung der Katholiken nennen. Wie aber kommt es zu dieser Verweltlichung? Denn nirgendwo finden wir in der Heiligen Schrift, dass wir uns der Welt etwa anzupassen haben. Im Gegenteil, wir werden ausdrücklich gewarnt und die geistlichen Lehrer machen uns immer wieder auf die Versuchung aufmerksam, die von der Welt ausgeht. Vielleicht gibt uns ein Wort des heiligen Paulus einen Schlüssel zum Verständnis. Da heißt es: Alles ist erlaubt, aber es frommt nicht alles. Möglicherweise beachten wir vor allem den ersten Teil des Satzes und finden immer Begründungen, uns auch weltlichen Gepflogenheiten zu öffnen, wenn sie nicht gerade auf direktem Weg unserer Seele schaden. Man macht dann sozusagen alles in der Welt mit, was nicht unter dem Verbot für einen Katholiken steht. Die harmlosen Vergnügungen und Ablenkungen werden selbstverständlich. Man nimmt teil an den medialen Angeboten und so weiter und so weiter. Je mehr dies geschieht, desto mehr verliert sich eine geistliche Wahrnehmung über das rechte Maß. Und an diese Stelle treten Gewohnheiten und auch Bindungen. Darauf angesprochen wird man es immer rechtfertigen und abweichende Meinungen davon als zu hart, im schlimmsten Fall sogar als rigide einzustufen. Was man dabei aber übersieht, ist der zweite Teil des Satzes: Aber es frommt nicht alles. Der Geist der Frömmigkeit führt uns dazu, das zu tun, was dem Herrn gefällt. Das ist ein übernatürlicher Gesichtspunkt und veranlasst uns dazu, unsere Handlungen unter diese Prämisse zu stellen. Auf diesem Weg wird unsere Seele immer mehr mit dem Herrn verbunden und die harmlosen Vergnügungen verlieren zunehmend ihren Reiz und werden unwichtig. Im ersteren Fall, wenn wir uns mehr nach der Erlaubtheit ausrichten und mit zunehmender Selbstverständlichkeit die weltlichen Angebote nutzen, wird auch unsere Seele von ihnen beeinflusst. Sie beginnt sich darin zu beheimaten. Ihre Gedanken werden davon geprägt. Wovon das Herz voll ist, so redet der Mund, heißt es. Die Gespräche werden sich dann immer häufiger um weltliche Dinge drehen. Mit der Zeit merkt man es gar nicht mehr. Das Religiöse ist nicht mehr das Zentrum, sondern es gehört noch dazu. Der Schwerpunkt verschiebt sich. Was im Einzelnen geschieht, leider auch in Ordensgemeinschaften vorkommt, ist auch häufig in der Kirche wahrnehmbar. Diese schleichende Verweltlichung vermag in den verschiedensten Varianten aufzutreten. Sie kann mit einer Überzeugung auftreten, dass zum Beispiel die Kirche sich der modernen Zeit anpassen müsse, um mit den Menschen von heute ins Gespräch zu kommen. Man meint, dass Theologie, Moral und andere Bereiche des kirchlichen Lebens ein sogenanntes Up-to-Date brauchen, um mitreden zu können. Ein abschreckendes Beispiel sieht man in vielen Neubauten von Kirchen, welche angepasst an modernes Empfinden mehr praktisch nützlich statt schön und erhebend sind. Viele Predigten bis zur Spitze der Kirchen kümmern sich primär um die Dinge dieser Welt statt um das Heil der Seele. Es treten säkuläre Themen in den Vordergrund, die genauso gut von Politikern abgehandelt werden könnten. Diese schleichende Verweltlichung schwächt die Katholiken erheblich, denn ihr geistliches Unterscheidungsvermögen wird eingetrübt. Man verliert die Distanz zur Welt, weil man selbst in sie eingebunden wird. Ist dies aber der Fall, dann kann es zur Folge haben, dass man nicht nur Erlaubtes praktiziert, sondern auch dem Unerlaubten nicht mehr entschieden genug entgegentritt. Wir dienen nicht mehr der Evangelisierung dieser Welt, sondern wir verweltlichen uns. Dann aber haben wir der Welt nichts mehr zu verkünden. Mehr noch, wir enthalten ihr das Zeugnis des Evangeliums vor, welches sie von uns Christen erwartet. In gewisser Weise täuschen wir unsere Mitmenschen, denn ein verweltliches Christentum ist eine Art Schlafmittel, welches die Menschen hindert, zu Gott aufzuwachen und ihr Leben zu ändern. Aus dem folgt, dass wir uns vor allem an den zweiten Satzteil des heiligen Paulus halten sollten, um Ausschau zu halten, was dem Herrn gefällt, und das Erlaubte nur so klug zu verwenden, damit es uns nicht zum Fallstrick wird, unser geistliches Leben so zu schwächen, dass es versickert und wir der Verweltlichung erliegen.
Die Magnificat-Antiphon, die wir heute hören, besagt: Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.
Ductus est Jesus in desertum aspiritu, ut tentare duraria. Spiritui Sanctus.